Meine Eltern, die sind geboren 37 und da die in 37 war diese Repression. Und als meine Oma und Opa waren damals hingerichtet, sage ich mal so. Und kurz danach waren meine Eltern mit Arbeitslager, hieß damals für diese Zeit, waren die nach Sibirien alle verschleppt. Als Kinder, aber mit seinen Eltern dann. Und da sind sie auch so geblieben. Und da sind die auch aufgewachsen in Sibirien. Und später, seit 1963, hat der Chruschtschow diese Erlass gegeben, dass die Deutschen dürften sich in Russland sich ein bisschen bewegen mehr oder weniger. Dann haben meine Eltern später sich entschieden, nach Kaukasus zu fahren. Und so sind wir 1975 nach Kaukasus gekommen und da sind wir auch geblieben, da sind wir auch aufgewachsen. Bevor wir nach Kaukasus sind gegangen, sind wir 1974 im März nach Kasachstan gegangen und im Juni 1975 sind wir nach Kaukasus gegangen. Mein Vater wollte ein Haus bauen, diese Kolchose hat dieses Angebot gemacht. Das hieß, kommt alle Deutschen in diese Kolchose, ihr dürft ein Haus bauen auf die Kosten von Kolchose. Aber später das alles auszahlen. Aber da war ein riesiger Haken, das hieß, du hast dann 375 Jahre im Jahr hast du keinen Urlaub. Es gab keinen Sonntag, keinen Montag, kein nichts, kein gar nichts. Und da meine Eltern wie immer auf die Arbeit waren, in einem Jahr waren wir schon ganz andere Kinder. Wir fingen an mit 12, 11, 10, trinken, rauchen, Diebstahl. Und als mein Vater sah, dass die Kinder, weil die Arbeitstage in der Kolchose war 10 bis 12 Stunden mindestens. Das Haus haben wir gebaut, ein Prachthaus. Aber in einem Jahr haben meine Eltern entdeckt, dass noch ein Jahr und da haben sie keine Kinder mehr. Und da hat mein Vater ganz, ganz, ganz spontan entschieden, das Haus zu verkaufen, diesen Kredit auszuzahlen und da nach Kaukasus zu ziehen. Und das ist dann 1975 im Juni stattgefunden. Wir haben da Bekannte, Kaukasus. Und zu diesem Zeitpunkt waren die bereits, die haben sehr viele Kinder. Und die haben dann Kontakte per Brief, per Post mit meinen Eltern und die Kinder. Das war eine Jugendgruppe. Und da war eine Frau, die hieß Lisa Neufeld. Quasi der gleiche Name wie wir. Und die hat sich damals sehr intensiv mit den Kindern beschäftigt. Da gab es Jugendgruppen, die haben damals so Jugendcamps gemacht, Jugendarbeit geleistet. Und das war zu diesem Zeitpunkt sehr selten. In den 70er Jahren hat kaum jemand sich mit Jugend beschäftigt. Das war christliche Jugend. Wie als Jugend, wir sahen sehr viel Religiöse, wo sehr streng war, dürfen wir quasi nicht einmal lachen, fast, sage ich mal so. Und meine Eltern brachten uns dahin. Nee, die sind zuerst selber dahin gefahren, sich anzuschauen. Und die kamen so begeistert. Und die haben gesagt, sofort Sachen packen, Haus verkaufen, sofort umziehen. Ich glaube, die ganze Geschichte war innerhalb von 4 Wochen abgewickelt. Und da sind wir auch nach Kaukasus gegangen und das war tatsächlich eine Gruppe von Jugendlichen, wo sehr viel Zeit war genommen. Wir haben Musik gemacht, Sport gemacht, Waldwanderung, also sage ich mal, alles, was Jugend so richtig aufbaut, ne? Und das war auch keine so richtige Prägung, hat man nicht gedrückt, hat man gesagt, das alles jetzt hier um Gott und so. Aber hat man schon immer klargestellt, es gibt Regeln. Gut, da braucht man kein großer Christ zu sein, um zu wissen, dass Klauen, Lügen und die ganze Geschichte ist nicht okay. Das war einfach ganz sensibel. Und das hat uns sehr gefallen. Und da hat quasi auch meine Jugend oder meine Kindheit eine große Wende genommen. Da habe ich mir bewusst entschieden, nicht mehr das zu sein, was ich war, sondern ganz anders zu gehen. 63, dann war ich jetzt 13. Gut, das waren die Jahre gingen schnell und ich bin quasi auch in diese Jugendgruppe auch groß geworden. Das war wie Paradies, wie ich im Bahnhof rausging. Das werde ich nie vergessen. Da waren vor meinen Augen Weintrauben. Einfach so wild. Und ich sah nie im Leben Weintrauben. Und dann waren ein paar Meter weiter Kirschen, Äpfel und Birnen. Und das ist wild, das ist nicht ein Garten. Das ist einfach so Bäume, was draußen normal wachsen. Ohne, da kannst du pflücken, essen, da sagt dir keiner was. Allein das und alles grün, Wahnsinn warm. Die ersten Stunden warst du da wie in Paradies gekommen, das werde ich nie vergessen. Allein dieses erstes Blick in Kaukasus, das war, als wenn du in ein gelobtes Land bist gekommen. Und zweitens, Leute waren ganz anders da. In Kasachstan waren wir alle Aussiedler, sag ich mal, wir haben ein Dorf besiedelt und alle waren in einer Phase. Bauen, Eltern arbeiten, Kinder waren allein, das war irgendwie wie ein kleines Ghetto. Und Kaukasus war schon ein bisschen anders. Leute waren ruhiger, viel mehr aufmerksam und höflich. Kaukasus ist sehr höflich in dieser Hinsicht. Leute waren höflich, bitte, danke und so weiter. Und nun später haben die erfahren, dass wir Deutsche sind, als Christen. Und da kam wieder die, sag ich mal, die wahre Geschichte politisch mäßig raus. Selbst die Leute können nichts dafür. Die waren mehr politisch geprägt. Deutsche, Krieg, Hass, das war mehr von Schulen, von Politikern mehr so geprägt oder mehr so, dieser Druck kam immer von oben. Ich werde nie vergessen, ich war in der 5. Klasse und dann nahm mein Lehrer mich ans Ohr, zog über die Klasse, das war Physiklehrer, und sagt, das sind die Deutschen, die Eltern oder die Vorfahren von diesem jungen Mann haben eure Vorfahren getötet. Und ich war damals in der 5. Klasse, was wollen Sie von einem jungen Mann oder einem jungen Kerl, was gerade, was bist du in der 5. Klasse? 10, 7, 13 Jahre. Und diesen gleichen Tag abends war ich so verprügelt von meinen Klassenkameraden. Meine Nase war zweimal gebrochen, meine Kiefer war gebrochen. Und ich war im Krankenhaus angeliefert. Und die Arzt hat dann natürlich ganz kalt mein Vater war da fast im Weinen, sagt: Schauen Sie, was ist aus meinem Kind geworden, helfen Sie da was. Und dann, wie er meinen Namen las, Neufeld, und da war ihm klar, dass wir Deutsche. Und dann saß mein Vater fast noch eine Stunde im Wartezimmer, bis ich behandelt würde. Und das Blut war so vertrocknet in der Nase, alles. Ich konnte nicht atmen. Und da habe ich immer so mit dem Mund, und das war alles verblutet da. Und das hat natürlich sehr, sehr meine Eltern immer so mitgenommen. Das war nicht einmal, dass die Lehrer oder die, sag ich mal, die Leute, was mehr an der Macht waren, haben immer dieses Verstehen zu geben, dass das in Deutschen. Und das war natürlich wieder der Unterschied zwischen Kaukasus und Kasachstan. In Kasachstan waren wir alle nur Deutsch. Selbst die Leute in Kaukasus waren lieb, die waren höflich. Und Kaukasus ist schon geprägt von Eltern zu ehren und, und. Aber die Politik, die hat schon ziemlich deutlich zu spüren und zu geben, er passt ja nicht rein. Und das ist eigentlich der springende Punkt, wo meine Eltern fingen an, über Deutschland zu denken. Dann haben wir gesagt: Okay, in Kasachstan lief es nicht, hier läuft es auch nicht. Und da werde ich nie vergessen, das war, glaube ich, schon so 77. Dann haben das erste Mal meine Eltern über Deutschland fingen sie an zu reden. Da kam dieses Familiengespräch: Wir passen dann irgendwo rein, wie wir dann überall verfolgt und, und. Wir müssen nach Deutschland auswandern. Das war, wenn man jetzt heute denkt, wie das beschrieben war, natürlich, das war wie ein Märchen. Aber wir haben geglaubt als Kinder, ne? Und die Eltern waren schon teilweise selber nicht richtig informiert. Aber es hieß, es ist ein gelobtes Land. Und allein, da werden wir zu Hause sein, in seine eigene Nation. Und da, allein das Essen war gut. Wir haben dann schon 2 Kühen. Also die Milchprodukte waren schon dann genügend da. Aber Milchprodukte und Brot, und das war eigentlich die Hauptnahrung, kann ich fast so sagen, ne? Und dann, wenn man schon mal ein Stück Wurst oder ein Fleisch, das war schon Luxus. Und allein als Kind willst du schon mal satt und essen, Schokolade oder sowas. Ne? Erste Paket bekamen wir aus Deutschland, das war 77. Und da waren die Schokolade, die Tafel. Und da dachten wir, das ist doch bald nicht möglich oder nicht wahr, dass sowas kann sein. Ich werde nie vergessen, das war diese Dreieck, diese Torello oder wie heißen die heute, oder die Tafel Schokolade und so. Diese Pakete bekamen wir ein, zweimal im Jahr. Dann Schuhe einmal, werde ich nie vergessen, Sportschuhe, das war ja etwas, das war etwas, was man nur im Fernseher könnte man sowas sehen. Nur ich glaube nicht, dass diese Pakete haben uns sehr gereizt, sondern das war schon ein Paket. Die Politik hat von oben gedrückt, und diese Jugendgruppe, das war wie ein Zufluchtsort. Das war einziges, wo wir uns könnten dann uns austoben und Kinder sein und ohne politische Druck und so weiter. Das war einziges, was für uns Kinder, wo wir dann Gedanken haben uns gemacht, ja, wenn wir nach Deutschland gehen, werden wir noch diese Jugendgruppe da haben oder nein. Das war einziges, was uns zurück hat ein bisschen gehalten. Aber allgemein wollten wir alle nach Deutschland. Und als wir dieses Einladen bekamen nach Deutschland, und meine Eltern nahmen sich dann eine Botschaft, und da kam natürlich richtig kaltes Krieg. Das begann 78. Dann kam es richtig zur Sache. 78 ging mein erster Bruder in Gefängnis, weil er sagte, wir möchten nach Deutschland auszuwandern, und er hat sich von Militär abgesagt. Er sagt, ich gehe nicht in Militär, ich bin ein Christ und ich habe nicht vor zu töten und so weiter und so fort. Und dann, halben Jahr später ging mein zweiter Bruder in Gefängnis. Ein Jahr später ging ich. Und da waren wir schon zu dritt, und das war schon ein richtig kalter Krieg. Ich war verurteilt, ich habe einen kleinen Unfall gebaut mit Motorrad, und da war ich zur Polizei. Das war keiner ums Leben gegangen, sonst da war nicht einmal keine Knochenbrüche. Und da war ich zur Polizei eingeladen. Dann hieß das damals: Entweder schreibst du, dass deine Eltern zwingen dich nach Deutschland zu gehen und du willst das nicht, du willst hier bleiben. Die Eltern üben einen Druck auf dich aus und du fühlst dich von denen da. Und da werde ich nie vergessen, da habe ich zu diesen Polizeibeamten gesagt, ich war damals schon nicht mehr jung. Ich habe gesagt, wenn meine Eltern hätten mich vor 20 Jahren Judas genannt, da würde ich ihnen mit Sicherheit das machen. Nur leider, ich heiße Gregor, nicht Judah. Ich war natürlich frech. Ich heiße nicht Judah, ich heiße Gregor und hier kann ich ihnen nie so ein Schreiben auf dem Tisch unterschreiben. Und das hat mir gut 2 Jahre gekostet. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon 22. Ich war nicht mehr jung, aber meine 2 Geschwister saßen schon 2. Runde im Gefängnis. Wir sind jetzt quasi ein Stück übergesprungen von 78 bis 80er Jahre. Die waren damals verurteilt, waren weg, kamen zurück und dann müssen sie 2. Runde gehen. Und das war schon. Er bekam erst einmal 3 Jahre, zweite Mal 5 Jahre. Er sagt, ich mache Militär, aber ich habe nicht vor, ein Eid aufzulegen und ich nehme keine Waffe in der Hand. Und er hat gesagt, diese Soldaten brauchen wir nicht in diesem Militär. Damals gab es ja keinen Zivildienst oder sonst noch was. Das ist später jetzt irgendwo in 2000, weiß ich, dann in Russland angegangen. Wir sind ausgereist und die ist damals im Gefängnis geblieben und wir sind ausgereist. Quasi die Familie war schon zu diesem Zeitpunkt 88 war gespaltet. 2 Personen waren im Gefängnis und ein Teil war nach Deutschland ausgereist. Ne? Gut, wir haben ein paar Ausreise. Ich sag's mal, die erste Entscheidung war, wir haben diese 20 Tage Hungerstreik entschieden zu machen. Dabei, meine Eltern haben zu uns gesagt als Kinder, er seid freiwillig, ihr macht das nicht, okay. Aber wir als Eltern machen es. Und die Pässe waren dann an die Beamten abgegeben. Wir haben gesagt, wir gehören nicht mehr zu russischem, sag ich mal, Land. Die Pässe waren abgegeben und Hungerstreik hat begonnen. Und ich glaube, ich habe 3 oder 4 Tage gehungert. Und das war mir ein bisschen, meine Mutter hat gesagt, mein Sohn, du sollst das nicht machen, wenn du das nicht willst. Wir zwingen keinen, wir machen es. Kinder haben alle angefangen zu hungern. Ich glaube, 2, 3 bis 5 Tage haben die alle das mitgemacht. Alle, ohne Ausnahme. Sogar mein jüngster Bruder, er war damals ganz jung, er ist 75 geboren. Er war damals, schätze ich mal, 8 oder 7 Jahre, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Und er war sich am Klaren, dass die Familie macht etwas, was wichtig ist. Und er hat dann einen Tag nicht gegessen. Und dann, zweiter Tag, sagt er, ich habe Hunger, ich will essen, fing an zu weinen und natürlich, er dürfte essen. Das heißt, essen dürfte jeder. Nur die Eltern haben gesagt, wir sind uns bewusst, was wir machen. Gehungert haben alle. Nur ich glaube, die Älteste hat dann bis 5 Tage mitgemacht. Aber meine Eltern haben also konsequent 19 Tage gar nichts gegessen. Das heißt wirklich jetzt nur Wasser aus der Leitung. Und am 7. oder 8. Tag kamen dann die ersten Leute, sich zu erfahren, stimmt das oder nein. Und die haben sofort, da kam ein Arzt, hat das festgestellt, dass sie tatsächlich nicht essen. Und da kam der erste Druck, wenn wir nicht anfangen zu essen, ihr geht alle in Gefängnis und. Jeden Tag kam jemand, jeden Tag. Und dann mein Vater, das weiß ich bis heute noch nicht, er hat das geschafft, irgendwie da schon eine Botschaft weiterzuleiten. Was war auch sein Fehler? Das ist nie bis zur Botschaft gegangen. Und das haben dann die KGB ausgenutzt, weil am 19. Tag kam ein Wagen und die haben sich als deutsche Botschaft dargestellt. Wir sind aus der deutschen Botschaft. Wir haben gehört, dass sie nicht essen und. Fangen sie sofort an zu essen. Das nutzt nichts. Wir helfen euch und so weiter. Und die haben perfekt Deutsch gesprochen, muss ich wirklich sagen. Weil ich habe damals alles mitgehört. Gut, zu diesem Zeitpunkt könnte ich schlecht zu unterscheiden, ist ein Akzent oder nein. Genauso auch meine Eltern. Aber wie hielten diese Leute für deutsche Botschaft? Weil da waren noch 2 Polizeibeamten dabei, als Bewachung und so weiter. Und meine Eltern fingen an zu essen. Die haben diese Leute geglaubt, dass wir gehen jetzt innerhalb von 7 oder 10 Tagen, in kurzer Zeit, gehen wir nach Deutschland. Es ist alles okay. Und wir fingen an zu essen. Und das hieß aber, wir müssen die Pässe zurücknehmen und schriftlich das unterschreiben, damit die sind in der Lage, das alles papiermäßig, sage ich mal, gesetzmäßig, das über die Bühne zu ziehen. Haben alles meine Eltern gemacht und nächsten Tag war uns klar, das waren keine Deutsche aus der Botschaft. Das waren normale KGB-Mitarbeiter, was könnten gut Deutsch reden und nicht mehr. Und als meine Eltern sahen, dass sie waren in eine richtige Sackgasse reingerastet, dann hat mein Vater mit meinem ältesten Bruder sind dann heimlich nach Moskau gefahren und haben einen Brief in die Botschaft reingeschleust. Und dann hat die Botschaft wirklich das alles erfahren und dann kam schon aus der richtigen Botschaft ein Kontakt und dann ging das alles ein bisschen anders. Weil dieser kalte Krieg hat sich dann verzogen über 2 Jahre. Meine Brüder waren schon beide im Gefängnis und dann habe ich diesen Unfall. Und dann hieß das einfach, entweder unterschreibst, dass deine Eltern dich zwingen, nach Deutschland zu gehen, aber du willst aber nicht gehen. Und natürlich habe ich diese Geschichte gesagt mit dem Juden und das und jenes. Und dann habe ich doch 2 Jahre bekommen. Angst hat jeder. Jeder, wer sagt, ich habe keine Angst, er lügt. Äußerlich wollte ich cool sein, ich wollte ein Mann sein. Ich kam da rein, ich habe gesagt, ich habe schon 2 Geschwister und mir kann keiner was hier antun und so weiter und so fort. Und ich werde nie vergessen, ein paar Stunden später kam ein junger Mann auf mich zu und sagt, pass mal auf, gleich kommen die Polizeibeamten, du musst einfach hier ein rotes Tuch über den Arm ziehen und sagen, ist alles in Ordnung und. Ich habe gesagt, gut, ich würde es gerne machen, nur mir wäre es lieb, wenn du mir es zeigst. Wenn du einmal das selber machst, ziehst diesen roten Tuch an, weil rot war im Gefängnis, das ist wie ein Zeichen russischer Macht. Und das hat nie im Leben würde das einer sich antun. Und das war klar, das war für mich eine Falle, nur ich wüsste nicht, wie ich aus dieser Falle soll rauskommen. Und da habe ich gesagt, wenn du mir es zeigst, wie es funktioniert, machst du es einmal, morgen mache ich es. Mache ich, gerne. Und sagt er, oh, du bist ja gar nicht dumm, du bist schlau genug, um zu wissen, wo du bist. Komm, ich zeig's dir was. Und da hat er mir ein paar Meter, das war so ein Zimmer, wo alle Abfall waren. Und so hat er mir reingebracht und mit einem Schlag hat er mir die Nase gebrochen. Da lag ich auf dem Boden mit gebrochener Nase und ich war unbewusst, ich weiß nicht wie lange. Das war ziemlich heftig und da kamen die Polizeibeamten und haben gesagt, wenn du uns nicht sagst, wer es war, kriegst du noch ein Jahr dazu. Und da war mir klar, ich bin eine richtige Sackgasse. Reinlegen könnte ich nicht die Gefangenen, weil ich weiß, ich bleibe hier, die machen mich platt. Und ein Kompromiss mit Polizeibeamten zu machen, dann mache ich mit mir persönlich. Und da habe ich mir entschieden, lieber bleibe ich ein Jahr länger, aber ich lege keinen rein. Und da habe ich gesagt, ich bin gefallen. Und gut, ich bekam kein Jahr mehr dazu. Nur die Polizei war auch klar, dass ich mache keine Kompromisse mit denen. Und so blieb ich fast 2 Jahre da. Und da war ich doch früh entlassen. Weil mein Vater hat natürlich unaufhörlich dann in deutsche Botschaft immer, der hat eine Quelle dann entdeckt, wo er kann dann was reinschleusen und hat dann geschrieben ohne Ende. Und dann bekamen, denke ich wenigstens, dass die KGB und die ganze Regierung bekam schon auch aus Deutschland zu spüren, dass das nicht okay, was ihr da macht mit diesen Leuten. Und da war ich 3 Monate früh entlassen und nach kurzer Zeit sind sie quasi nach Deutschland ausgewandert. 88, 24. Dezember. 11:30 Uhr, Frankfurt am Main. Als wir nach Deutschland kamen, da ist mein Vater bis Regierung gegangen, direkt, wegen meiner Geschwister. Und die waren ganz kurz entlassen aus dem Gefängnis. Dann war schon Ende. Hier hat mein Vater quasi ein sofortiges Draht nach oben und da hat auch Fotos und Briefe, Urteile, alles war da als Beweis. Und da war, ich schätze mal, nicht mehr wie 7 oder bis 8 Monate, da waren meine Geschwister frei. Zuerst war es wie ein Paradies. Ich werde nie vergessen, diese erste Stunde, wie wir reinkamen, wir bekamen, erstes war Angebot, möchten Sie Kaffee? Ich wüsste gar nichts, was möchten Sie, aber Kaffee wäre mir klar. Da bekamen wir Kaffee, das war so stark, ich dachte, wie kann man das trinken? Damit kann man höchstens einen Zaun anstreichen. Aber wir haben diesen Kaffee getrunken, weil das war Höflichkeit und die Leute waren höflich, das war unwahrscheinlich höflich. Wir bekamen eine Wohnung, da standen Betten, da war Obst auf dem Tisch. Ich werde es nie vergessen. Weintrauben, Apfelsinen, Birnen, Apfel. Ich dachte, wo bin ich jetzt? Da stand alles kostenlos. Ich dachte, wer bezahlt das oder wie bezahlen wir es? Da kam ich bei Gummersbach und da bekamen wir sofort eine Wohnung. Die war alles möbliert, war alles da. Stühle, Tisch, Bette, war alles da. Und natürlich, du denkst, wie kann das möglich sein? Wer hat das gekauft? Wer hat das bezahlt? Gut, wir haben gehört, dass die Regierung schenkt das oder gibt das und so weiter. Es war alles toll. Und dann bekamen wir diese Angebot zu Sprachkursen. Ich ging exakt 3 Tage zu Sprachkursen und der Vermieter, wo ich wohnte, er hat mir dann mit Beinen und Füßen gesagt, das ist nicht okay, du musst arbeiten gehen, das ist okay. Und da habe ich gesagt, gut, ich gehe arbeiten. Und am 4. Tag hat er mich zu einem Betrieb gebracht, das hieß damals Montaplast, das ist ein Riesesbetrieb, Kunststoffbetrieb. Und der hat mir dann an die Maschine gezeigt, sagt, dann würdest du hier arbeiten. Der hat mir dann gezeigt, was ich muss dann machen, Karton packen, ich habe gesagt, ja, mache ich. Und da habe ich quasi sofort angefangen zu arbeiten. Ich könnte Plattdeutsch, meine Muttersprache ist Plattdeutsch, das war meine Rettung, das könnte ich perfekt. Und ein paar Monate später war schon meine Mutter noch ein Bruder in diesem Betrieb. Wir haben keinen Sprachkurs bis Ende gemacht. Nur was interessant war, wie die waren mit Sprachkurs fertig, die Leute, was gingen auf die Sprachkurs. Und wir waren in Arbeit, die Sprachkurs ging damals ein Jahr. Wir konnten zehnfach besser Deutsch wie die mit dem Sprachkurs. Wir konnten quasi richtig mit Akzent, aber fließend Deutsch nach einem Jahr. Und das war natürlich der Unterschied. Ne? Gut, da kam dann die erste wahre Geschichte über Deutschland, was Deutschland ist. Ne? Ich schätze mal, ich war nicht länger wie 2 Monate. Und da bekam ich schon, hau ab nach deinem Land, was machst du hier, du Russe und so weiter und so fort. Und dann begann man ganz häufig zu hören, russische Schwein, was machst du hier, hau ab. Es war nicht selten, aber es war auch nicht so selten, dass du könntest das vergessen. Das war schon mindestens einmal im Monat. Gut, 250 Mann im Betrieb. Es gab allerhand Leute. Es ist nicht so. Und da kamen dann die erste richtige Eindrücke, wo bist du jetzt? Ne? Aber das hat mich nicht so mitgenommen, weil ich habe das schon in Russland zig Mal erlebt. Aber dieser Schmerz war da, weil du kommst an ein Land, wo du sicher bist. Endlich hast du deine Nation erreicht. Du bist in deinem Land, bei deiner Nation. Und da hörst du das, was du hast da gehört. Du bist ein Faschist in Russland gewesen, ein Mörder. Und hier hörst du, du bist ein russisches Schwein. Und da habe ich immer versucht zu erklären, ich bin ein Deutscher und ich habe meine Muttersprache. Und da haben sie immer gelacht, dein Schäferhund war vielleicht Deutscher, aber du guckst in den Spiegel, da weißt du, wer du bist und so weiter. Und dann, gut, ich sag's mal so, wenn man ehrlich ist, man war im Klaren, diese Leute haben immer Streit mit allen Leuten gesucht, weil da gab's Türken, da gab's Polen, da gab's Jugoslawen und du hast gesehen, das ging nicht. Nur in Russland Deutscher, ging um jeden. Das hörst du ganz, also das war keine Seltenheit. Das war wirklich keine Seltenheit, dass du hörtest, hau ab nach Russland und so weiter und so fort, was machst du hier? Aber ich habe nie so mich dann dran, so schwer, das hat mir nicht so weh getan. Also innen hat schon weh getan, weil mir war klar, es ist nicht so, wie mir es versprochen war oder wie es geschildert war. Das war nicht das. Das war nicht, aber andererseits, ich durfte arbeiten, ich habe mein Geld verdient, mir ging es gut. Gut, ich sag's mal so, erstes, was ich angefangen, ich fing an, diese Jugendarbeit zu machen. Weil ich bin aufgewachsen an Jugendkreis, Kinderkreis. Das war mein erstes, was ich habe damals getan, Jugendarbeit. Und ein Jahr später war es schon erster Bericht in der Zeitung. Ich habe sie irgendwo noch zu Hause heute liegen, diese Berichte über Jugendarbeit. Und das war für mich wie mein kleiner Reich, wie meine kleine Welt. Da habe ich mich wieder wohlgefühlt. Och, ich bekam viel Jugendliche. Das war ganz kurz. Haben wir später ein Jugendzentrum aufgebaut. Eine eigene Kraft. Damals hat das 15.000 Mark gekostet. Wir haben ein Jugendzentrum aufgebaut von 2 Tiefgaragen. Und bis 70 Jugendliche kamen dahin. Wir haben diese ganze Geräte reingebracht, die Bodybuilding, Dart, Billard, Tennisanlage und so weiter und so fort. Nur russlanddeutsche Jugend kam natürlich dahin. Und da haben wir natürlich sehr viel auch Arbeit da gemacht mit den Jugendlichen, weil das kam eine Tendenz steigend, dieses Auseinandersetzung Deutsche, Russen. Und man merkt mal jeden Tag, dass die Jugendlichen waren immer mehr verletzt in die Schule. Russland, Schweine und alles Mögliche. Und es gab durchaus nicht wenig Kinder, die waren so verbittert. Die haben dann seine Eltern richtig Druck ausgeübt, wir möchten zurück nach Russland und so weiter und so fort. Wir waren von der evangelischen Gemeinde unterstützt. Ich habe fast 15 Jahre diese Jugendarbeit gemacht. Bis vor 2,5 Jahren war ein junger Mann. Jugendliche lebten nicht selten bei mir. Geschiedene Ehen, kaputt. Haben wir dann mit meiner Frau und Kinder aufgenommen, die haben bei mir gut halben Jahr gelebt. Keine Kinder, sondern 16, 17, 15 Jahre. Und das war ein junger Mann, er lebte auch bei uns und er ist von einer Überdosis von Drogen gestorben. Und wir waren auf die Beerdigung und das hat mir so mitgenommen. Ich sag's mal so, das war wie plötzliche, wie Vision oder wie eine Offenbarung. Mir war plötzlich wie mitten in der Nacht bist du wach. Und da habe ich mir persönlich eine Frage, was mache ich in diesem Land? Gut, das ist mir jetzt nicht peinlich. Ich habe gut 5, vielleicht 7 Tage geweint. Ganzen Tag durch. Ich wüsste nicht warum. Ich könnte mir das auch nicht schildern, warum. Ich habe einfach geweint. Nicht, weil dieser junge Mann hat mir leid getan, sondern die ganze Jugend hat mir leid getan. Die ganze russlanddeutsche Jugend, das ging einfach bergab, jeden Tag. Weil durch die Jugendarbeit, ich sah, dass die Drogen, das war wie eine Epidemie. Gut, und dann kam diese Idee mit dieser Arbeit mit Drogenabhängigen. Ich ging zu Polizeibeamten, weil durch diese Jugendarbeit, wir haben gute Kontakte. Und dann habe ich mit diesen Leuten erst einmal Kontakt aufgenommen. Ich habe mir Zeit genommen. Und wir saßen stundenlang und die sagen, Herr Neufeld, die Jugend geht dermaßen rapide runter, wenn sie nichts unternehmen. Wie als Einheimische, wir haben keinen Schlüssel für diese Leute. Die haben mir richtig klar und eindeutig das gesagt. Wir bemühen uns, wir haben Gelder, aber wir haben keinen Schlüssel. Wir haben kein Mentalität mäßig, können wir nicht diese Leute erreichen. Und wenn da würde einer sich was unternehmen, würden wir das Programm unterstützen. Ich fing zu laufen, zu jede Tür anzuklopfen, zu suchen an ein Gebäude. Und da bin ich zu diesem Nachbar hier gegangen. Er ist knapp 80, aber er ist mein guter Freund. Ich kam wie immer zu ihm und sagte, wie geht's dir? Wir sind hier alle erwachsene kleine Artisten, wir können gut Schauspieler sein. Ich sagte, ach, mir geht's gut und da, la, 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 la und so weiter. Und ich sagte, ich suche ein Gebäude für diese Arbeit, aber die muss außer einem Dorf sein, die muss alleinliegend sein, die muss irgendwo im Wald sein und das muss schon etwas sein, wo kein Nachbar ist und. Und als ich ihm alles das erzählte, da waren immer seine Augen immer größer und größer auf. Und dann steht er ganz langsam auf und ruft mir zum Fenster, sagt, guck mal ins Fenster. Sag ich, ja. Sagt er, siehst du diesen Bauernhaus? Da weit. Sag ich, ja. Sagt er, dieses Haus steht 10 Jahre leer. Es ist ganz vergammelt. Und dieser Mann, was er lebte, als er starb, er sagte, ich sterbe und mit mir stirbt das Haus. Weil keiner braucht ja Landwirtschaft. Und da waren wir, ich schätze mal, 20 Minuten später standen wir schon hier auf diesem Grundstück hier. Das Haus war natürlich ganz, ganz niedergelassen. Alle Leitungen waren durchgefroren, Wasser lief auf die Wände, Putz lag auf dem Boden, Decke sind abgefallen und so weiter. Und ich schätze, 2 Stunden später waren wir mit dem Auto unterwegs, haben diese Frau gefunden, diese Witwe von diesem Haus und haben gesagt, wir möchten das Haus uns von innen anschauen. Und da waren wir, das lief alles in einem Tag. Da waren wir schon innen hier, haben das Haus angeschaut, das war natürlich ganz, ganz runter. Aber, sage ich mal, dieser Gedanke war da, weil ich komme aus dem Baugebiet, meine Geschwister sind alle aus dem Baugebiet. Ich dachte, das zu verputzen, die Leitungen zu löten, das in Gang zu bringen, ist kein Problem, das schaffen wir. Und da habe ich natürlich diese Frau gefragt, was würde es kosten, das Haus zu kaufen? Da hat die Frau gesagt, das Haus würde kosten 500.000 Euro und ich habe gesagt, gut, das ist das nicht die Rede, also können wir es vergessen. Und als diese Frau hat erfahren, dass diese Gebäude wird dann benutzt für Drogenarbeit, für Alkoholabhängige und so weiter und so fort, da war sie bereit mit dem Preis bis diesen Tiefpunkt zu gehen und dann haben wir auch die Gebäude so gekauft. Wir zahlen quasi innerhalb von 10 Jahren diese Gebäude aus. Und das ist auch der Grund, warum wir die Paletten reparieren und alles hier machen, was wir können, gerade ans Geld zu verwandeln. Wir suchen auch Sponsoren. Wir haben noch ca. 50 Mann, was uns unterstützen mit 10 Euro monatlich. Es ist wenig, aber ich bin sehr dankbar, diese Leute. Das ist vor 2 Jahren am 1. Mai gegründet. 2003 ist das Haus gegründet. Am 1. Mai sind die ersten Einwohner angezogen. Damals war nur ein Mann, eine Woche später kam zwei. Das waren eigentlich 3 Leute, weil wir haben nur ein Zimmer repariert. Und da könnten wir 3 Leute aufnehmen. Und dann haben diese Leute versucht, jeden Zimmer jeden Tag zu arbeiten, zu verputzen, Leitungen zu reparieren. Und so jeden Monat war ein Zimmer fertig. Dann kamen 5 Mann, da waren 7 Mann, da waren 10, 12, 15. Mittlerweile haben wir 24 Mann. Und so, das Haus ist komplett erst renoviert. Und das ist fast immer belegt, voll belegt. Es ist ab und zu gehen 2, 3 Mann weg, dann sind wir 2, 3 Tage später ist wieder voll. Wenn Leute kommen und fragen, wie lange soll ich hier bleiben? Wenn ich denen frage, warum bist du hier? Dann sagt er, um frei zu sein. Sage ich, wenn du frei bist, dann gehst du. Das heißt, wenn ich jetzt würde denen einen Zeitraum geben, dann werden sie wie ein Gefängnis immer nur auf Kalender gucken und sagen, noch 2 Monate, noch 1 Monat, noch x Tage. Und das ist nicht okay. Wir versuchen mit allen Kräften, denen diesen Punkt wegzunehmen. Das heißt, du gehst hier raus, wenn du bist reif, ins Leben reinzugehen. Und das ist sehr wichtig. Wenn du denen einen Zeitpunkt gibst, sag ich mal, sichtbar Zeitpunkt, sie werden immer im Kalender da so ein Haken, Häkchen da, zack, noch so viele Tage habe ich, bis ich fertig bin. Und das ist nicht okay. Wir sind eine sehr strenge Einrichtung. Natürlich bei uns darf man nicht rauchen, besuchmäßig darfst du ja quasi nur Eltern oder Ehepaar zum Besuch, du hast hier keine Möglichkeit rauszugehen und, und. Es ist schon streng genug. Ein Arbeitstag ist Minimum von 10 bis 12 Stunden. Das ist normal. Gut, ich habe meine Gründe dafür, wodurch ich glaube, ich kann besser hier Leute rehabilitieren wie staatliche Einrichtungen. Besser vielleicht nicht, aber ich habe bessere Karten, würde ich mir so ausdrücken. Und zwar, alleine stehe ich selber aus diesem Land, wo die Leute kommen. Ich bin Russland-Deutscher, die Leute sind einmal Russland-Deutscher. B, ich kann mich besser versetzen in die Lage. Warum sind die Leute drogenabhängig geworden? Weil ich kann einen direkten Kontakt mit Eltern aufbauen, weil die sind dann offen zu mir. Die kommen zu mir mit seinen Problemen. Die Eltern sitzen hier, die weinen sich aus. Die schildern mir komplett die Lage, warum ist derjenige drogenabhängig geworden. Das heißt, ich habe dann als Psychologe bessere Karten oder bessere Möglichkeit, ihm zu verstehen, weil ich weiß, warum ist er drogenabhängig geworden. Und wir versuchen mit allen Kräften, sage ich mal, eine familiäre Atmosphäre zu gründen. Wir haben Gruppen, weil junge Leute, männlich, sage ich mal, das ist ein innerlicher Trieb, wenn du in Gefängnis gehst. Egal wo du gehst, die haben eine Klicken. Diesen Klickentrieb, wie ich das nenne, das kannst du nicht töten, das kannst du nicht wegreißen, der ist immer da. Und das geben wir denen auch sogar sehr gerne. Wir sind komplett auf der Selbstversorgung. Was heißt, wir kaufen nur das Wichtigste, was wir brauchen. Aber Milchprodukte haben wir komplett. Eigenversorgung von Käse bis Butter. Schmand, Sahne, Milch. Wir machen drei Sorte Käse und da sind wir schon ein bisschen stolz darauf. Ich habe einen Traum, dass irgendwann aus diesem Reha-Zentrum eine Menge Leute rausgehen und noch viel, viel solche Einrichtungen aufbauen. Es ist mein größter Traum. Dieser Traum hält mich eigentlich, gibt mir Kraft, dieser Traum. Das ist wie mein innerlicher Trieb. Er treibt mich immer nach vorne. Ich könnte 10-mal nach Kanada gehen. Meine ganzen Verwandten sind nach Kanada gegangen. Es gibt für mich kein Land, was würde für mich ein Zuhause sein. Für mich ist mein Zuhause diese Arbeit, was ich tue, meine Freunde, das ist mein Zuhause.